Deutschlandfunk Kultur Kompressor.
Hallo, herzlich willkommen zum Kompressor-Podcast. Ich bin Massimo Majo. Wir haben heute zum Start der Berlinale über einen ziemlich außergewöhnlichen Hollywood-Regisseur gesprochen, dem in diesem Jahr auch die Retrospektive gewidmet ist, King Vidor. Unglaubliche 60 Jahre hat er in Hollywood verbracht, hat den Stummfilm noch miterlebt. 1979 hat er dann den Ehren-Oscar für sein Lebenswerk bekommen. Und er hat ziemlich starke Visionen gehabt für den Hollywood-Film. Er hat zum Beispiel 1929 schon einen Film gedreht, in dem nur schwarze Schauspielerinnen und Schauspieler mitwirken. Das war der erste solche Film in Hollywood. Er musste damals schon gegen viele Hürden ankämpfen, aber er hat es geschafft. Halleluja heißt der Film. Und über diesen Film und über sein Werk, das Werk von King Vidor, habe ich gesprochen mit der Filmwissenschaftlerin Lisa Gotto von der Uni Wien. Und ich habe sie gefragt erstmal, wie es denn kommt, dass trotz seiner teilweise ziemlich revolutionären Filme King Vidor gar nicht so bekannt ist.
Das ist richtig. Das Werk von King Vidor ist sehr reich. Es gibt eine ungeheure Vielfalt, über 50 Spielfilme in 5 Jahrzehnten. Und er spielt alle Genres durch, alle großen Genres, Komödie, Melodrama, Western, Krimi, Film Noir ist dabei. Aber auch Kriegsfilme, Bibelfilme, Abenteuerfilme, Sozialdramen, dokumentarische Arbeiten auch. Das ist sehr breit gestreut. Er bedient auch alle technischen Neuerungen, Stummfilm, Tonfilm, Farbfilm, Breitwand, interessiert sich dafür. Aber dennoch sind nicht alle Filme so schnell verfügbar. Einige sind im Fernsehen gelaufen und groß und bekannt geworden. Jeder kennt Duel in the Sun, vielleicht auch ein paar von den Melodramen. Aber es gibt noch ungeheuer viel zu entdecken in diesem riesigen Werk. Und deswegen ist die Retrospektive eine wunderbare Gelegenheit, da mal genauer hinzuschauen.
Und einer der diskussionswürdigsten Filme ist wahrscheinlich Halleluja von 1929, über den ich schon kurz erzählt habe. Der erste Hollywood-Film mit rein schwarzem Cast. Damals eine große Revolution, weil Schwarze vorher nur ganz kleine Rollen hatten, wenn ich richtig weiß, und weiße Darsteller oft geblackfaced wurden und so. Vidor war ja auch selber ein weißer Filmemacher. Wieso war es ihm 1929 so wichtig, einen Film mit nur schwarzen Darstellern zu drehen?
Ja, er hatte diese Idee schon länger und er hat sie auch dem Studio, für das er gearbeitet hat, MGM, mehrfach vorgeschlagen, ist aber immer wieder abgelehnt worden. Mit dem Übergang vom Stummfilm zum Tonfilm scheint sich eine neue Situation zu ergeben, die King Vidor auszunutzen weiß. Nicht nur MGM, auch andere Studios interessieren sich für afroamerikanische Künstler, für schwarze Musiker, Sänger und Tänzer. Man beginnt zu erkennen, da liegt ein Verkaufswert, der ist neu. Seit Mitte der 1920er Jahre etwa wird das getestet in sogenannten Music Shorts. Also es gibt Musik-Tonfilme, in der populärer Jazz und Blues und auch Gospels besonders erfolgreich werden. Dafür interessieren sich die Studios und Vidor sieht die Chance, da rein zu grätschen und sagt, ich habe hier einen Stoff und meine Idee ist es, mit einem rein afroamerikanischen Ensemble, mit einem rein schwarzen Cast zu drehen. Dann bekommt er auch das Go vom Studio.
Ich habe mal reingeguckt ein bisschen in den Film, ich habe ihn ganz gesehen, aber ein paar Ausschnitte und tatsächlich wirkt es manchmal fast ein bisschen musicalhaft. Wir hören mal rein. Also es gibt Gesangspassagen, es gibt viel Tanz. Und wenn ich richtig verstanden habe, ist das jetzt also auch der Grund, warum er das konnte am Ende, warum er den Film durchgesetzt hat, ist wegen der Musik.
Es ist ein Musical, das ist auch das Genre-Etikett, mit dem der Film verkauft wird. MGM ist nicht das einzige Studio, das diese Idee hat. Hearts in Dixie 1929 kommt ja kurz vor Halleluja auch raus. Auch das ein Musical mit rein afroamerikanischem Cast. Und was wir da jetzt gehört haben, Swanee River, das ist ja Musik, die von einem weißen Jazzkomponisten kommt. Es ist also nicht so, als ob in diesem Film tatsächlich auch nur afroamerikanische Künstler beteiligt sind, sondern es geht auch um diese populäre Klangfarbe des Jazz, der sich eben anschlussfähig erweist in bestimmten Milieus. Und natürlich geht es auch um das weiße Publikum, das massenhaft diesen Film sehen soll und Eintrittskarten dafür kaufen soll. Insofern ist das natürlich auch eingeschränkt. Man darf es nicht verwechseln mit der reinen Authentizitätsansage.
Das ist überhaupt eine spannende Frage. Also King Vidor hat ja gesagt, sein Anspruch ist es, das Alltagsleben der Schwarzen in den USA zu zeigen. Er hat es als weißer Regisseur gemacht. Ist ihm das damals tatsächlich gelungen, das auf Augenhöhe zu tun?
Ja, es gibt natürlich eine bestimmte Blickrichtung. Und Sie sagen es ja, die kommt von außerhalb. Es gibt unabhängige schwarze Filmemacher, natürlich lange vorher schon, die gibt es, solange es Film gibt in den USA. Aber für das Hollywood-Studiosystem ist die Frage natürlich eine andere. Die produzieren auch für einen Weltmarkt, die möchten natürlich, dass ihre Filme anschlussfähig sind. Und insofern gibt es auch einiges an, ja, ich sag mal Traditionsballast, was man in diesem Film auch erkennen kann. Das sind Arbeiter auf einer Baumwollplantage, die in einigem doch sehr deutlich an stereotype Zeichnungen erinnern, die wir aus anderen Kontexten kennen, von den Minstrelbühnen. Also da gibt es die schwerfällige Mammy, da gibt es ja schwarze Baumwollarbeiter, die nicht so viel anders aussehen als Sklaven in Blackface, die man zuvor auf der Leinwand gesehen hat. Das ist ein sehr merkwürdiges Mischverhältnis. Vidor besteht darauf, dass diese Rollen von afroamerikanischen Darstellern gespielt werden. Das ist kompromisslos. Es gibt keinen einzigen weißen Darsteller in dem Film. Aber die Figurenzeichnung erinnert deutlich an Genregerüste aus anderer Richtung. Also es gibt auch Grenzen bei dieser Idee.
Also viele Klischees trotz des Mutes und der Erneuerung, die er da reinbringt. Was ich da gestern gesehen habe in den Ausschnitten, das ist ja auch inhaltlich ein unheimlich unkonventioneller Film. Also da gibt es zum Beispiel diese eine Szene, wo ein Pfarrer ein Pärchen traut in der Kirche, so eine ganz religiöse Szene. Und gleichzeitig hört man aber Geräusche von Begehren und Bedrängnis, weil fast so eine Art Vergewaltigung stattfindet. Gleichzeitig, und das passiert ganz oft, Religion und Begehren wird gleichzeitig gesetzt. Ist das denn ein Film, der tatsächlich bei den Massen ankam? War das ein erfolgreicher Film oder ist King Vidor eher so ein Kritikerliebling?
Der Film wurde für einen Oscar nominiert, war aber kommerziell nicht erfolgreich. Weswegen das Studio auch dann recht schnell wieder davor zurückgeschreckt hat, diese Richtung weiter produzieren zu wollen. Sie haben was angesprochen, was wahnsinnig interessant ist an diesem Film, dass King Vidor nämlich die Variationsbreite von Klangfarben entdeckt. Die Figuren stöhnen und seufzen. Die Stimmen können moduliert werden und werden dadurch natürlich auch ambivalent und mehrdeutig. Das ist ganz interessant, wie er das tut. Auch experimentell, es weiß 1929 niemand, was eigentlich die Regeln des Tonfilms wohl sein könnten oder sein werden. Und damit spielt er. Die erste Idee ist, Dialekte zuzulassen, die authentische Klangfarben sein sollen, also keinen gespreizten Dialog und auch die Darsteller improvisieren zu lassen. Und was die mit reinbringen, dass religiöse Ekstase eben auch mit einem sexuellen Ausbruch verbunden wird, dass man es an vielen Stellen nicht unterscheiden kann. Wer stöhnt da eigentlich warum? Das hat was mit Körperlichkeit zu tun. Also das ist ein sehr sinnlicher Film, das ist ein sinnliches Erleben, das über die Körper gezeigt wird und das sich eben nicht nur an diese religiöse Ekstase binden lässt, sondern eben auch an eine Art der sexuellen Ausschweifung, die ganz schön weit geht.
Ein weiterer Film, der King Vidor ja legendär gemacht hat, ist der Western Duel in the Sun von 1946, den haben Sie auch schon angesprochen. Da gibt es am Ende einen Showdown, nicht wie man sonst aus dem Western kennt, zwischen Mann und Mann, sondern zwischen Mann und Frau. Ein unglaubliches Duell, wo dann beide am Ende sich in den Arm liegen und sterben.
Hey, Pearl!
Die beschießen sich da immer wieder und kommen sich immer näher. Am Ende eben liegen sie dann in den Armen. Auch dafür wird King Vidor ja immer wieder erwähnt, für seine außergewöhnlichen Frauenfiguren. Wie würden Sie das sehen? Was für ein Geschlechterbild hat er denn vermittelt in seinen Filmen?
Ist das nicht großartig und auch auffällig, wie häufig die Frauen schießen bei King Vidor?
Ja.
Also Jennifer Jones tut das ja nicht nur in Duel in the Sun, sondern auch in Ruby Gentry oder Bette Davis in Beyond the Forest. Die können schon ganz gut umgehen mit ihren Waffen. Und das ist was Auffälliges. Frauen sind bei King Vidor nicht einfache Ensemblemitglieder, sondern eigene Energiequellen. Es geht bei diesen Frauenfiguren sehr häufig um das Bedürfnis nach Freiheit, um einen besonderen Ausbruchswillen. Das sind Frauen, die sich weigern, die für sie vorgesehene Position zu akzeptieren. Sie haben besonderes widerständiges Potenzial. Und King Vidor hat eine große Sympathie dafür. King Vidor ist nicht der große Rebell als Regisseur, aber er ist jemand, der das Genresystem aus sich selbst heraus erneuert. Der reißt das Gerüst nicht ein, aber er fügt ihm neue Sprossen hinzu. King Vidor weiß, wie die Hollywood-Fabrik arbeitet, aber er akzeptiert das nicht fraglos, sondern versucht, dem etwas Neues hinzuzufügen. Und ich glaube, das kann man eben auch an den Frauen so gut sehen. Auch wenn viele von diesen Aufstiegsträumen als Albträume enden, dann liegt doch selbst im Untergang ein besonderer Triumph und ein ganz eigener Stolz. Und King Vidor weiß, wie er dem Glanz verleiht.
Und bei der Berlinale ging es heute auch um eine traurige Meldung. Der brasilianische Filmemacher José Mojica Marins ist gestorben. Der war eine Legende des Horrorfilms, ein sehr starker Künstler, der sich und seine Figuren manchmal auch gar nicht so richtig auseinanderhalten konnte. Hören Sie mehr zu hier im Kompressor-Podcast.